Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über den nächsten Schritt im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Sung-yeol. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Verfassungsgericht bittet Präsident Yoon um schriftliche Antworten zu Amtsenthebungsverfahren. Regierungspartei und Opposition streiten wegen vakanter Richterposten am Verfassungsgericht. Interimspräsident will im ersten Halbjahr 2025 intensiv Staatsausgaben tätigen. Das Verfassungsgericht hat Präsident Yoon Sung-yeol aufgefordert, schriftliche Antworten zum Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einzureichen. Verfassungsrichter Kim Hyung-du sagte am Dienstag, das Verfassungsgericht habe am Montagvormittag Yoon mitgeteilt, dass es den Amtsenthebungsbeschluss der Nationalversammlung gegen ihn erhalten habe. Das Gericht habe Yoon gebeten, innerhalb von 7 Tagen schriftliche Antworten vorzulegen. Yoon muss nach den geltenden Bestimmungen innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Bescheids seine Antworten übermitteln. Sobald die Antworten vorliegen, wird das Verfassungsgericht auf der Grundlage des Beschlusses des Parlaments und der Antworten des Präsidenten die Argumente beider Seiten prüfen. Das Gericht will am 27. Dezember die erste vorbereitende Anhörung eröffnen. Regierungspartei und Opposition haben in Bezug auf die Befugnis zur Ernennung weiterer Richter des Verfassungsgerichts Differenzen offenbart. Derzeit sind 3 der insgesamt 9 Richterposten unbesetzt. Die Nationalversammlung ist befugt, Kandidaten zu empfehlen. Mittlerweile hat die Demokratische Partei DP, die die stärkste Kraft im Parlament ist, 2 Kandidaten empfohlen und die regierende Partei Macht des Volks PPP 1 Kandidaten. PPP-Fraktionschef Kwon Song-dong behauptet am Dienstag, dass die vakanten Richterposten nicht vor der Urteilsfällung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Sung-yeol besetzt werden dürften. Es sei unangemessen, dass der kommissarische Präsident Han Duck-soo von der Befugnis zur Ernennung von Richtern des Verfassungsgerichts eines unabhängigen Verfassungsorgans Gebrauch mache, argumentierte Kwon. Die DP kritisierte die Forderung der PPP, dass das derzeit 6-köpfige Richtergremium für das Amtsenthebungsverfahren zuständig sein solle, als Hinhaltetaktik, um Yoon zu retten. Für die Absetzung eines Staatspräsidenten werden mindestens 6 Fürstimmen am Verfassungsgericht benötigt. DP-Fraktionsführer Park Chan-dae forderte, dass für die Fairness des Amtsenthebungsverfahrens der Fall von einem 9-köpfigen Richtergremium behandelt werden müsse. Der kommissarische Präsident Han Duck-soo will die Staatsausgaben für 2025 vor allem im ersten Halbjahr intensiv tätigen lassen. Die Absicht teilte er am Dienstag auf der ersten Kabinettssitzung mit, der er als Interimspräsident vorsaß. Han nannte eine wirtschaftliche Erholung in Bereichen, die mit dem Lebensunterhalt der Bevölkerung zusammenhängen, als vorrangige Aufgabe. Hierfür solle der auf der heutigen Kabinettssitzung beschlossene Haushaltsplan für nächstes Jahr bereits ab dem ersten Tag des neuen Jahres umgesetzt werden. Alle verfügbaren finanziellen Ressourcen sollten mobilisiert und im ersten Halbjahr konzentriert eingesetzt werden, damit die Wirtschaft schnell in Schwung komme. Han forderte, die Budgetmittel für die Unterstützung der sozial Benachteiligten und Kleinunternehmer sowie die Förderung der Hightech-Industrien besonders zügig einzusetzen. Das US-Außenministerium hat Befürchtungen zurückgewiesen, dass die Allianz mit Südkorea an Bedeutung einbüßen könnte. Die Allianz bestehe nicht nur zwischen den Präsidenten beider Länder, sondern zwischen den Regierungen und Bevölkerungen, sagte Amtssprecher Matthew Miller am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington. Er war gefragt worden, ob es nach der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Yoon Suk-yeol Änderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik gegenüber Südkorea geben werde. Laut Miller wird es keine Verringerung der Bedeutung der Allianz mit Südkorea geben. Die USA würden an ihrer eisernen Unterstützung für Südkorea festhalten, betonte der Sprecher. Südkorea habe in den zurückliegenden Wochen demokratische Resilienz bewiesen. Die südkoreanische Bevölkerung habe einen friedlichen Prozess eingehalten, den die Verfassung vorsehe. Washington wolle mit dem Interimspräsidenten und der Regierung genauso zusammenarbeiten wie zuvor mit Präsident Yoon, hieß es weiter. Die südkoreanische Regierung hat eigene Sanktionen gegen hochrangige nordkoreanische Militärs verhängt, die in den russischen Krieg gegen die Ukraine entsandt wurden. Das Außenministerium in Seoul gab am Dienstag bekannt, 11 Einzelpersonen und 15 Organisationen auf seine Sanktionsliste gegen Nordkorea zu setzen. Sie seien an der illegalen Militärzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland, die gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße und der Geld- und Materialbeschaffung für die Nuklear- und Raketenprogramme Nordkoreas beteiligt. Die Bekanntmachung der Sanktionen erfolgte, nachdem die Außenminister Südkoreas und weiterer Länder eine gemeinsame Erklärung zur Verurteilung der Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland veröffentlicht hatten. Auf die Sanktionsliste gesetzt wurden Kim Jong-wook, Shin Geum-chol, Ri Song-jin und Ri Pong-chun, die in den Ukraine-Krieg geschickt worden waren. Der reguläre Schienenpersonenverkehr zwischen Nordkorea und Russland ist wieder aufgenommen worden. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti teilte die Sprecherin des Zolls Usudi im russischen Fernen Osten, Irina Kulchitskaya, mit, dass der regelmäßige Personenzugdienst zwischen Nordkorea und Russland am Montag nach über 4 Jahren wieder aufgenommen worden sei. Gegen 8 Uhr Moskauer Zeit hätten Mitarbeiter des Zolls am Eisenbahnkontrollpunkt Hassan an der russisch-nordkoreanischen Grenze die Abfahrt eines Personenzugs genehmigt, der nach Nordkorea fahre, hieß es. Der regelmäßige Reisezugverkehr zwischen beiden Ländern war 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie unterbrochen worden. Nigeria wird seine Botschaft in Nordkorea nach jahrelanger Schließung aufgrund der Covid-19-Pandemie wieder öffnen. Nach Angaben auf der Facebook-Seite der russischen Botschaft in Nordkorea am Dienstag traf sich ihr Botschafter Alexander Matsegoda neulich in Pyongyang mit dem nigerianischen Geschäftsträger Patrick Imodo Imologum. Genosse Matsegoda habe vor kurzem seinen neuen Kollegen herzlich begrüßt. Während des Treffens seien konkrete Meinungen zu dringenden Angelegenheiten hinsichtlich der koreanischen Halbinsel ausgetauscht worden, hieß es. Nigeria und Nordkorea hatten 1976 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Nigeria gilt als repräsentativ pro-nordkoreanischer Staat in Afrika. Nach Nordkoreas Wiedereröffnung seiner Grenzen hatte Schweden im September seine Botschaft in Pyongyang wiedereröffnet. Polen hat im November mitgeteilt, wieder Diplomaten nach Nordkorea geschickt zu haben. Die Familien von nach Nordkorea entführten Südkoreanern wollen trotz der Forderung der Regierung nach Zurückhaltung antinordkoreanische Flugblätter über die Grenze schicken. Die Vereinigung dieser Familien gab am Dienstag bekannt, dass sie in Kürze in Kosong in der Provinz Kangwon und Paju in Gyeonggi Flugblätter über die Grenze schicken wolle. Vereinigungsminister Kim Jong-ho hat am Montag gesagt, man wolle sich in Bezug auf die Frage der antinordkoreanischen Flugblätter darum bemühen, die Situation unter Kontrolle zu bringen, indem man dem Leben und der Sicherheit der Bürger höchste Priorität einräume. Das Ministerium habe die betreffenden Aktivistengruppen gebeten, mit Bedacht zu entscheiden. Der Leiter der Familiengruppe, Choi Song-leong, behauptete, dass es sich bei ihrer Aktion nicht um die Verteilung antinordkoreanischer Flugblätter, sondern um das Senden von Mitteilungsblättern an die entführten Angehörigen handle. Die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen in Südkorea hat dieses Jahr erstmals die 1-Millionen-Schwelle übertroffen. Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag leben mit Stand Mai 1,56 Millionen ausländische Staatsbürger im Alter von 15 Jahren oder älter in Südkorea. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 130.000 Personen oder 9,1% mehr. Von ihnen sind 1,01 Millionen erwerbstätig, was einem Anstieg von 87.000 Personen im Vorjahresvergleich entspricht. Die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen in Südkorea steigt im Allgemeinen aufgrund der gestiegenen Quoten für Arbeitsvisa. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Am vergangenen Samstag hat die Nationalversammlung über den Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon Suk-yeol abgestimmt, der mit mehr als 2/3 Mehrheit angenommen wurde. Damit hat das Verfassungsgericht offiziell das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon eingeleitet. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil unter die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Im dritten Teil berichten wir über eine umfangreiche Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an Indonesiens staatlichem Großprojekt gegen das Absinken der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Nun legen wir etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit dem mit Into the Memory, gesungen von Lee Eun-mi.
Yes.
Das Verfassungsgericht hat offiziell das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk-yeol eingeleitet. Es handelt sich um das dritte Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten in der Geschichte Südkoreas, bei dem geprüft werden soll, ob Präsident Yoon mit der Verhängung des Kriegsrechts gegen die Verfassung und andere Gesetze verstoßen hat. Angesichts der politischen Brisanz und des nationalen Interesses wird dem Verfahren eine besondere Bedeutung beigemessen. Die Nationalversammlung hatte am 14. Dezember über den Amtsenthebungsantrag abgestimmt, der mit 204 Ja-Stimmen, 85 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen und 8 ungültigen Stimmen angenommen wurde. Unmittelbar nach der Annahme überreichte der Vorsitzende des Parlamentarischen Rechts- und Justizausschusses den Amtsenthebungsantrag dem Verfassungsgericht. Das Gericht vergab daraufhin eine Verfahrensnummer und leitete die Untersuchung ein, wobei die Richter einen Zeitplan und die notwendigen Schritte diskutierten. Das Verfassungsgericht ist derzeit mit 6 Richtern besetzt. Es wird jedoch erwartet, dass durch eine Einigung zwischen Regierung und Opposition weitere ernannt werden, sodass das Gremium mit der vollen Anzahl von 9 Richtern abstimmen wird. Unabhängig davon kann das Verfahren auch mit den bestehenden 6 Richtern beginnen, wobei die neuen Richter später in das Verfahren einbezogen werden können. Der für das Verfahren zuständige Richter wird durch eine elektronische Auslosung bestimmt und die Verhandlung wird als Plenarsitzung abgehalten. Nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz ist das Verfahren öffentlich. Dabei kann das Gericht Beweise aufnehmen oder Ermittlungen über bestimmte Tatsachen anordnen, um festzustellen, ob die Handlungen des Präsidenten gegen die Verfassung oder gegen geltende Gesetze verstoßen haben. Im Mittelpunkt steht die rechtliche Beurteilung, ob mit der Verhängung des Kriegsrechts Kompetenzen überschritten wurden und ob der Vorwurf des Hochverrats damit zutreffend ist. Gestern, am 16. Dezember, hielt das Verfassungsgericht seine erste Beratungsrunde ab, um den Ablauf des Verfahrens zu besprechen und eine Strategie festzulegen. Angesichts der Komplexität des Falles hat das Gericht eine Arbeitsgruppe von Verfassungsrechtlern eingesetzt, die die rechtlichen Fragen untersuchen und Präzedenzfälle analysieren sollen. Diese Maßnahme soll das Verfahren beschleunigen und sicherstellen, dass es effizient und gründlich durchgeführt wird. Das Anklageverfahren besteht aus einer öffentlichen und einer mündlichen Verhandlung. Erscheint eine Partei nicht, kann das Verfahren auch in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. In den bisherigen Verfahren gegen Präsident Nomuhyun und Präsidenten Park Geun-hye sind beide nie vor Gericht erschienen. Es wird erwartet, dass das Verfassungsgericht innerhalb eines Monats die Argumente vorbereitet, eine Liste von Fragen und Zeugen zusammenstellt und dann wöchentlich intensiv Anhörungen durchführt. Im Fall des Amtsenthebungsverfahrens gegen Park gab es 3 vorbereitende Sitzungen und 17 formelle Anhörungen. Das Verfassungsgericht ist gesetzlich verpflichtet, innerhalb von 180 Tagen eine Entscheidung zu treffen. In den beiden früheren Fällen wurde jedoch schneller ein Urteil gefällt. Das Verfahren gegen Präsident Nomuhyun dauerte 63 Tage, während die Amtsenthebung von Präsidenten Park Geun-hye nach 91 Tagen abgeschlossen war. Es wird daher auch diesmal erwartet, dass das Gericht das Verfahren zügig durchführt und relativ bald zu einer Entscheidung kommt. Nach Abschluss der Beratungen ist für die Amtsenthebung eine Mehrheit von mindestens 6 Richtern erforderlich. Wird die Entscheidung bestätigt, wird Yoon sofort seines Amtes enthoben. Wird der Antrag hingegen abgewiesen, kehrt Yoon unverzüglich in sein Amt zurück. Nach Artikel 51 des Verfassungsgerichtsgesetzes könnte das Verfahren vorübergehend ausgesetzt werden, wenn parallel ein Strafverfahren wegen derselben Vorwürfe eingeleitet wird. Sollte Präsident Yoon wegen des Vorwurfs des Hochverrats angeklagt werden, könnte das Amtsenthebungsverfahren theoretisch ausgesetzt werden. Experten halten dies jedoch für unwahrscheinlich, da das Gesetz dies nicht zwingend vorschreibt. Ein Präzedenzfall hierfür war das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten Park Geun-hye, bei dem das Gericht das Verfahren trotz parallel laufender Strafprozesse fortführte. Im Mittelpunkt des aktuellen Verfahrens stehen der Vorwurf der Amtsüberschreitung im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts sowie der Vorwurf des Hochverrats. Das Verfassungsgericht steht vor der wichtigen Aufgabe, eine rechtliche Bewertung vorzunehmen, die sowohl auf verfassungsrechtlichen Grundlagen beruht, als auch das Vertrauen der Bevölkerung berücksichtigt. Angesichts der politischen Instabilität wird erwartet, dass das Gericht eine schnelle und faire Entscheidung trifft, um die Unsicherheit im Land so gut es geht zu verringern. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien-Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die Ausrufung des Ausnahmezustands durch Präsident Yoon Song-yeol und seine Absetzung haben auch im asiatischen Ausland verschiedene Reaktionen ausgelöst. Sowohl in China als auch in Japan verfolgt man aufmerksam die politischen Entwicklungen in Südkorea und fragt sich, welche Auswirkungen diese auf die Beziehungen zum eigenen Land und die internationale Lage haben könnten.
Die staatlichen Medien in China berichteten umgehend und ausführlich über das Parlamentsvotum für die Absetzung des Präsidenten in Südkorea. Die Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte Eilmeldungen sowohl auf Chinesisch als auch auf Englisch und das staatliche Fernsehen CCTV berichtete ausführlich über die Suspendierung von Präsident Yoon und die Übernahme der Amtsgeschäfte durch Premierminister Han Duck-soo.
Beim größten chinesischen Internetportal Baidu führte die Amtsenthebung die Suchtrends an und über 100.000 Chinesen verfolgten die Live-Übertragung der südkoreanischen Parlamentsdebatte auf einer chinesischen Plattform. Experten vermuten, dass die intensive Berichterstattung dazu dienen soll, Schwächen des demokratischen Systems aufzuzeigen, was im Interesse der chinesischen Regierung sein könnte.
Auch in Japan hat die politische Krise in Südkorea Besorgnis ausgelöst. Laut Umfragen der Zeitungen Mainichi und Yomiuri Shimbun äußerten rund 66% der Japaner die Befürchtung, dass die Ereignisse die Beziehungen zwischen den beiden Ländern belasten könnten. Besonders ältere Befragte zeigten sich besorgt, aber auch jüngere Generationen, die mit der koreanischen Kultur vertraut sind, zeigten sich mehrheitlich verunsichert.
Die japanische Regierung befürchtet, dass ein Regierungswechsel in Südkorea hin zu einer progressiveren Führung zu einer erneuten Verschlechterung der bilateralen Beziehungen führen könnte. Präsident Yoon wurde in Japan bisher für seine Bemühungen um eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen gelobt, doch die aktuellen politischen Turbulenzen könnten die Spannungen zwischen den beiden Ländern wieder verstärken.
Die japanische Regierung hat unterdessen die Bedeutung einer engen Kommunikation und Kooperation mit Südkorea betont, um die bilateralen Beziehungen zu stabilisieren. Die politische Lage in Südkorea findet somit nicht nur auf nationaler, sondern auch auf asiatischer Ebene große Beachtung und wirft Fragen nach ihren möglichen Auswirkungen auf die internationale Ordnung auf.
Ein schwerer Bombenanschlag bei einem Festival im nordwestlichen Bezirk Umfang in der thailändischen Provinz Tak, nahe der Grenze zu Myanmar, hat für große Erschütterung gesorgt. Der Vorfall ereignete sich am späten Abend des 13. Dezember gegen 23.30 Uhr auf einer Messe des Roten Kreuzes, bei der rund 9.000 Menschen anwesend waren. Die Explosion forderte 3 Todesopfer und 48 Verletzte, darunter ein 14-jähriger Junge.
Die Veranstaltung, die mit traditionellen Tanzaufführungen und anderen kulturellen Darbietungen Besucher anlockte, wurde durch den Anschlag jäh unterbrochen. Die Polizei nahm 2 Verdächtige fest, einen Thailänder und einen Myanmaren, der Karen National Union angehört. Diese politische Gruppierung operiert im Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar und verfügt über zwei bewaffnete Armeen.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen einen Rivalen auf dem Gelände entdeckt und die Bombe aus Rache geworfen hatten. Zeugenaussagen zufolge sollen die Täter zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Die Karen National Union distanzierte sich scharf von der Tat und verurteilte den Anschlag auf das Schärfste. In einer Erklärung auf Facebook hieß es: Wir tolerieren keine terroristischen Handlungen. Unsere Organisation wird mit der thailändischen Regierung zusammenarbeiten, um für Gerechtigkeit zu sorgen.
Die thailändische Premierministerin Pettongtan Shinawatra sprach den Opfern und ihren Familien über die Plattform X ihr Beileid aus. Sie ordnete eine gründliche Untersuchung des Vorfalls an und wies die Sicherheitsbehörden an, die Schutzmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen zu verstärken.
Die Zentralasiatische Republik Kirgisistan plant eine Änderung ihrer Nationalhymne, um die nationale Identität zu stärken und Verbindungen zur sowjetischen Vergangenheit auszulöschen. Die derzeitige Hymne, die nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 eingeführt wurde, basiert auf einer Melodie aus der Sowjetzeit, deren Text jedoch angepasst wurde. Nun soll eine völlig neue Hymne entstehen, die die 5000-jährige Geschichte des Landes besser widerspiegelt und die junge Generation inspiriert.
Präsident Sadir Japarov kritisierte, dass sich die bisherige Hymne ausschließlich auf die Unabhängigkeit von der Sowjetunion konzentriere, während die lange Geschichte und die kulturelle Vielfalt Kirgisistans unberücksichtigt blieben. Er forderte eine Hymne, die den Stolz der Nation stärkt und eine klare Vision für die Zukunft vermittelt. Im Parlament wurde eine entsprechende Kommission eingerichtet, die bis April 2025 einen neuen Entwurf vorlegen soll. Dieser soll sowohl musikalisch als auch textlich komplett überarbeitet werden.
Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Initiative, sich von der sowjetischen Vergangenheit zu lösen und die eigene kulturelle Identität zu betonen. Die Regierung fördert den Gebrauch der kirgisischen Sprache, während Russisch als Amtssprache anerkannt bleibt. Zuvor hatten die kirgisischen Behörden auch die Namen von Orten geändert, die mit der ehemaligen Kommunistischen Partei der Sowjetunion in Verbindung gebracht wurden.
Die geplante Änderung der Nationalhymne spiegelt das Bestreben der kirgisischen Regierung wider, die historische und kulturelle Bedeutung des Landes auf internationaler Ebene zu betonen. Dieser Schritt gilt als wichtiger Meilenstein zur Stärkung der nationalen Einheit und zur Schaffung einer tieferen Verbundenheit der Bevölkerung mit der eigenen Geschichte.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Indonesiens Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java ist akut bedroht. Jedes Jahr sinkt die Insel weiter ab. Ursache sind vor allem unzureichende Wasser- und Abwassersysteme, die die Bewohner zu einer verstärkten Nutzung des Grundwassers veranlassen. In Kombination mit der sedimentreichen Bodenstruktur führt diese Grundwasserentnahme zu einer dramatisch beschleunigten Bodensenkung. Verschärft wird die Situation durch den Klimawandel, der zu einem Anstieg des Meeresspiegels und damit zu Überschwemmungen in den Küstenregionen führt. Um dieser existenziellen Krise zu begegnen, arbeitet die indonesische Regierung an großen Infrastrukturprojekten, darunter der Bau eines gewaltigen Küstenschutzdeiches und multifunktionaler Staudämme. Im Zentrum dieser Bemühungen steht das National Capital Integrated Coastal Development Project, das den Bau eines riesigen Küstenschutzdammes vorsieht. Indonesien hatte ursprünglich mit den Niederlanden zusammengearbeitet, entschied sich dann aber, das Projekt mit koreanischer Unterstützung durchzuführen. Ausschlaggebend war die technologische Expertise Südkoreas, die sich unter anderem beim Saemangeum-Projekt, einem der größten Landgewinnungsprojekte der Welt, bewährt hat. Im Jahr 2016 erhielt die südkoreanische Landwirtschaftsentwicklungsgesellschaft KRC den Auftrag für die Machbarkeitsstudie und die Basisplanung des 21 Kilometer langen Küstenschutzdammes. Der geplante Damm wird eine Länge von 33 Kilometern und eine Höhe von 20 Metern erreichen, um die Küstenregionen vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. Mit einem geschätzten Investitionsvolumen von rund 20 Billionen Won, umgerechnet rund 14 Milliarden US-Dollar, handelt es sich um eines der größten Infrastrukturprojekte Indonesiens. Die Landgewinnung durch den Damm soll zudem neuen Raum für die Stadtentwicklung schaffen. Die indonesische Regierung betrachtet das Projekt als eine nationale Überlebensfrage für die nächsten 40 Jahre. Prognosen gehen davon aus, dass ohne Gegenmaßnahmen bis 2030 etwa 90% des nördlichen Jakarta unter dem Meeresspiegel liegen werden. Angesichts dieser Bedrohung weitet die indonesische Regierung ihre Pläne aus und erwägt, die Küstenbefestigungen auf die gesamte Nordküste Javas auszudehnen. Dies könnte die Gesamtkosten auf etwa 100 Billionen Won, rund 70 Milliarden Dollar, erhöhen. Sollte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden, könnten auch private koreanische Unternehmen von der Entwicklung des aufgestellten Landes profitieren. Ein weiteres Schlüsselprojekt im Kampf gegen die Landabsenkung ist der Karian-Staudamm, der derzeit in der Provinz Banten im Westen Javas fertiggestellt wird. Der rund 100 Kilometer südwestlich von Jakarta gelegene Staudamm wird künftig einen wichtigen Beitrag zur Wasserversorgung der Hauptstadtregion leisten und gleichzeitig der übermäßigen Entnahme von Grundwasser vorbeugen. Mit dem Bau des Karian-Staudamms wurde 2013 begonnen. Hierbei waren die koreanische Technologie und Finanzierungshilfe maßgeblich. Die KRC übernahm die Planung und Überwachung des Projekts, während das koreanische Bauunternehmen DLENC in einem Konsortium mit einem indonesischen Staatsunternehmen für den Bau verantwortlich war. Der 516 Meter lange und 63 Meter hohe Staudamm hat eine Speicherkapazität von 315 Millionen Kubikmetern und ist damit mit dem koreanischen Paltang-Staudamm vergleichbar. Der Karian-Staudamm wird in Zukunft rund 400.000 Menschen in Westjakarta mit Trinkwasser versorgen und zudem die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen in der Region sicherstellen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da derzeit 60-70% der Einwohner Jakartas auf Grundwasser angewiesen sind, was zu einer weiteren Absenkung des Bodens führt. Trotz der Fertigstellung des Staudamms gibt es noch eine große Herausforderung. Der Bau einer 50 Kilometer langen Zuleitung nach Jakarta ist notwendig, um die Stadt mit Wasser zu versorgen. Die Korea Water Resources Corporation arbeitet bereits an einem öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekt, um diese Verbindung herzustellen. Sobald der Kanal gebaut ist, kann der Karian-Damm vollständig seine Funktion für die Trinkwasserversorgung und den Schutz vor der Bodensenkung erfüllen. KRC und andere koreanische Unternehmen sehen in Indonesien eine wichtige Gelegenheit, ihr technologisches Know-how unter Beweis zu stellen und langfristige Partnerschaften aufzubauen. Oh Yong-in, Leiter des KRC-Büros in Indonesien, betonte, dass das Büro die koreanische Ingenieurtechnologie in weiteren Projekten einsetzen und neue Geschäftsfelder erschließen wolle. Dabei sollen auch koreanische Privatunternehmen über die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit in die Projekte eingebunden werden. Mit dem Lied To You, gesungen von Muhan Gwe-do, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag. Yeah.
Sie zu Alltagskoreanisch. Aus dem Familiendrama All About My Mom wollen wir uns heute mit der folgenden Szene beschäftigen.
Ibaio들, 이제 밀당 그만하시고 아, 서로 툭 터놓고 사겨 봐요. 아, 뭘 그렇게 내숭이 주렁주렁들이야?
Hyeonggyu und Haeju teilen Soyeon nacheinander mit, dass sie sich lieben. Da Soyeon bemüht um die Beziehung mit Hyeonggyu war, ist sie überhaupt nicht erfreut über diese Ankündigung. Doch sie nimmt sich bald zusammen und ratet den beiden, dass sie kein Spielchen mehr miteinander treiben, sondern nun endlich ehrlich zueinander sein sollen. Für dieses Hin- und Herzehren wird im Koreanischen umgangssprachlich das Wort Bildang, noch einmal Bildang, verwendet. Das ist unser Ausdruck der Woche, den Sie jetzt noch einmal im O-Ton hören.
밀당.
Der Ausdruck ist sozusagen eine Kombination aus zwei Verben. Die erste Silbe mil leitet sich ab vom Verb bilda für schieben und die zweite Silbe tang vom Verb tangida für ziehen, zerren. Er bedeutet also wortwörtlich schieben und ziehen. Lauschen Sie noch einmal dem Original.
밀당.
Mit dem Ausdruck wird in der koreanischen Umgangssprache meistens ein taktisches Verhalten in einer potenziellen Liebesbeziehung bezeichnet. Zunächst bekundet man für das Gegenüber großes Interesse, aber im nächsten Augenblick wieder Gleichgültigkeit. Man zieht also das Gegenüber an sich erst einmal heran und schiebt es aber gleich wieder von sich. Das kann unbeabsichtigt, aber auch beabsichtigt sein, wie nach dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. Dadurch möchte man vor allem herausfinden, welche Gefühle genau das Gegenüber für ihn hegt, beziehungsweise wie groß seine Zuneigung ist. In diesem Sinne könnte man unseren Ausdruck der Woche auf Deutsch in etwa mit »das Hin- und Herzehren« übersetzen. Das dazugehörige Verb, das Sie sich am besten zusammen merken sollten, ist »hada« für »tun, machen«. Also, 밀당하다. Noch einmal, 밀당하다. Der Ausdruck wird nur umgangssprachlich verwendet, so dass er in den meisten Fällen nur für Gespräche im vertrauten Kreis geeignet ist. Lassen Sie uns noch zusammen die Aussprache üben. Sprechen Sie bitte nach 밀당. Ich wiederhole, 밀당. Und zum Schluss noch einmal alles von vorne.
이봐요들, 이제 밀당 그만하시고 아, 서로 툭 터놓고 사귀어봐요. 아, 뭘 그렇게 내숭이 주렁주렁들이야.
그 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen bedeutende Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. In der dritten Folge unserer Januarreihe zu Werken, die mit der Stadt Seoul zu tun haben, geht es heute bei uns um die Erzählung Bukchon von Lee Hae-kyung aus dem Jahr 2009. Sie lief in die Gasse wie ein kleiner Vogel, der sich im Busch versteckt. Er hatte sich gerade umgedreht, nachdem er einen Müllsack weggeworfen hatte. Sein Haus befand sich am Eingang einer schmalen Gasse, zwei Schritte von der Seitenstraße entfernt, breit genug für ein Auto. In der Gasse befanden sich nur sein Haus, ein Hanok direkt nebenan und am Ende zwei Häuser, die durch eine kleine Aluminiumtür erreichbar waren. Sie ging an ihm vorbei und stürmte durch die offene Tür. »Hey, Moment!« Als der aufgebrachte Mann ihr zurief, legte die Frau, die sich bereits hinter der Haustür versteckt hatte, den Zeigefinger an die Lippen und flüsterte, »Psst! Schnell! Kommen Sie rein und schließen Sie die Tür!« Er folgte ihrem Befehl wie ein Roboter, der von ihrer Stimme gesteuert wird. Eilig brachte er ihr eine Tasse Wasser. Sie nahm zittrig die Tasse und schluckte das Wasser hinunter. »Ich habe jemanden getroffen, den ich lieber nicht sehen würde«, sagte sie. Sie drehte den Kopf zum Hof. Ihr Blick wanderte von einer Sache zur anderen, von der Schiebetür des Innenraums zum Granitfußstein, auf dem ein zufällig hingeworfenes Paar Hausschuhe lag, und zu der Mauer, die an die Gasse angrenzte. So beginnt Lee Hae-kyungs Erzählung Bukchon, die 2009 erschien. Bukchon ist der Stadtteil, in dem sich die männliche und die weibliche Hauptfigur der Geschichte das erste Mal treffen. Bukchon, das bedeutet so viel wie nördliches Dorf, denn es liegt nördlich der Hauptstraße Jongno und nördlich des Cheonggyecheon-Flusses im Zentrum von Seoul. In der Umgebung liegen traditionelle Viertel wie Samcheongdong, Gawaedong und Insadong und man findet hier viele alte Hanok-Häuser. Warum spielt die Geschichte ausgerechnet hier? Literaturkritikerin John So-young beantwortet diese Frage so.
Seoul ist eine Stadt mit rasender Geschwindigkeit. Die Menschen liefern sich einen heftigen Konkurrenzkampf. Sie fressen einander bei lebendigem Leib, ohne es zu merken. Die Hauptfiguren in dieser Geschichte sind ähnlich. Sie sind erschöpft von ihrem Leben und kommen mit seelisch verletzt nach Pukchon. Aber im Gegensatz zu dem Mann, der nach Pukchon gekommen ist, verlässt die Frau die Gegend wieder kaum, dass sie gekommen ist. Sie ist an das sich schnell verändernde Stadtleben gewöhnt. Für sie ist Pukchon vielleicht ein Ort für eine vorübergehende Erholung, aber kein Ort für ein dauerhaftes Leben. Also verlässt sie Pukchon und den Mann wie ein Gast, der nach einem kurzen Aufenthalt abreist.
Der Mann und die Frau gehen wieder aus dem Haus. Rufen Sie mich an, wenn Sie zufällig hier sind und auf jemanden treffen, den Sie nicht sehen wollen. Ich gebe Ihnen meine Handynummer, sagte er und gab ihr die Nummer, ohne wirklich zu glauben, dass sie ihn anrufen würde. Er wollte ihr auch seinen Namen geben, aber sie nahm nur die Nummer und klappte einfach ihr Handy zu. Seit diesem Tag wartet er auf ihren Anruf. Der männliche Protagonist stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Ihm blieb nichts übrig, als fleißig zu lernen. Er wurde Klassenbester und freundete sich auch mit einem Klassenkameraden namens J. an. Aber als sie in unterschiedliche Mittelschulen kamen, verloren sie einander aus den Augen. Nach seinem Schulabschluss bekam er einen Job in einem mittelständischen Unternehmen. Er schwor, seinen zukünftigen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, sparte die Hälfte seines Gehalts und lebte sparsam. Dann bekommt er eines Tages aus heiterem Himmel einen Anruf von J. Dieser bittet ihn um etwas Geld, um in ein lukratives Projekt zu investieren. Der Mann leiht dem alten Freund das Geld, nicht nur aus Mitleid, sondern auch aus einem Gefühl der Überlegenheit heraus. Um J. noch mehr Geld geben zu können, nimmt er sogar einen Kredit auf. Er kann sein Geld nur zurückerhalten, wenn J.s Geschäft erfolgreich ist, und so wartet er geduldig auf eine entsprechende Erfolgsmeldung. Hast du etwas von J. gehört? Er war erfreut, als ihn sein Freund S., der für ein Zeitungsunternehmen arbeitete, nach J. fragte. »Hat er dich angerufen? Ich habe auf seinen Anruf gewartet. Warum ist er in letzter Zeit denn nur so beschäftigt? Wie kann ein Geschäftsmann das Land verlassen, ohne auf seinem Telefon ein Roaming einzurichten?« S. schüttelte den Kopf. »Das darf doch nicht wahr sein.« Dann hat er dich also auch reingelegt. Sogar dich, der miese Schuft, meinte es. Es, der in der Grundschule sein Rivale gewesen war, wusste gut über J.s finanzielle Situation Bescheid. Ich kann nicht glauben, dass er dich auch betrogen hat. Vergiss es, dieser Halunke ist längst im Ausland. Das, was es ihm da erzählt, setzt seinem Warten einen Schlusspunkt. Er hat all sein Geld verloren. Glücklicherweise kann er ein Jahr lang in der Wohnung von S. wohnen, der ein Jahr nach England geht. Er wohnt nun in einem Haus in Pukchon. Eines Tages bekommt er einen Anruf von einer unbekannten Nummer. »Sind Sie der Mann aus Samcheongdong?« Er konnte die Stimme der Frau nicht gleich einordnen. »Sie haben mich damals gerettet«, sagte die Frau. Als ihm klar wird, wer ihn da angerufen hat, beginnt er zu schwitzen. Sie verabreden sich in einer Bierbar. Mir ging es nicht so gut, und da habe ich einfach die Nummernliste auf meinem Handy angeschaut, um jemanden zu finden, mit dem ich reden könnte. Aber es gab niemanden, mit dem ich mich gerne getroffen hätte. Von den 200 Nummern habe ich dann auf gut Glück Ihre gewählt, sagte sie. Und nachdem ich Sie angerufen hatte, habe ich Ihnen einen Namen gegeben, unter dem ich Sie jetzt abgespeichert habe. Batman. Batman? Weil Sie mich gerettet haben. Sie müssen von jetzt an immer kommen und mich retten, wenn ich Sie anrufe, okay? Von nun an kommt sie am Wochenende gewohnheitsmäßig zu ihm nach Bochum. Sie bestellen sich Essen beim Lieferservice und faulenzen den ganzen Tag. Wir erfahren nun etwas über die Vergangenheit der jungen Frau. Ihr Vater war Alkoholiker, ihre Mutter ließ sich scheiden und heiratete erneut. Doch irgendwann verlor der Mann das Interesse an seiner Frau und schien sich eher für seine Stieftochter zu interessieren. Nach dem Highschool-Abschluss zog sie aus und musste feststellen, dass sich die meisten Männer nicht so sehr von dem Mann ihrer Mutter unterschieden. Trotzdem verliebte sie sich in jemanden. Sie erzählt. Es war kurz nachdem er sich ein neues Auto gekauft hatte, einen Ferrari. Das Autohaus veranstaltete eine Party für seine Kunden. Ich habe mich für diese Gelegenheit schick gemacht, aber die Frauen, die auf dieser Party waren, waren auf einer anderen Ebene. Sie trugen Kleider, die normalerweise bei Filmpreisverleihungen zu sehen sind. Ehrlich gesagt gab es viele Frauen, die nicht so hübsch waren wie ich, aber ich fühlte mich unter ihnen immer noch fehl am Platz. Es war, als hätten wir alle dieselbe Haut, aber sie hatten einen anderen Glanz. Ich ging auf die Toilette, um mich lange im Spiegel zu betrachten. Ich glaube, er hat es auch bemerkt. Nicht lange nach der Party sagte er, dass wir nicht zusammengehören. Die Protagonistin sagt, dass sie alles getan hätte, um die gleiche Aura wie diese Frauen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sie unangemessene Beziehungen mit verheirateten Männern. Eines Tages gibt ihr einer von ihnen eine Designerhandtasche, um sich seine sexuellen Forderungen erfüllen zu lassen, aber sie verschwindet, nachdem sie das Geschenk erhalten hat. Sie ist ihm an diesem Tag in Bukchon begegnet und dann vor ihm in das Haus der Hauptfigur geflohen. Später fand sie heraus, dass es sich bei der Tasche um eine Fälschung handelte. An diesem Tag war sie so wütend, dass sie jemanden zum Reden brauchte, und so stieß sie auf seine Telefonnummer. In letzter Zeit stellt er fest, dass ihr Handy oft ausgeschaltet ist. Sie erfindet alle möglichen Ausreden, und es stellt sich heraus, dass der Mann, mit dem sie früher zusammen war, wieder aufgetaucht ist. Ich weiß auch nicht so genau, was ich will. Er hat mich so verletzt, aber ich mag ihn immer noch. Sorry, ich fühle nichts, wenn ich dich sehe. Du bist wie ein älterer Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin. Kann ich dich also weiterhin sehen, solange ich ihn sehe? Er kann mich niemals so behandeln wie du. Ich würde euch beide gerne weiterhin sehen. Ist das okay? Er hatte von Anfang an gewusst, dass sie nicht für immer an seiner Seite bleiben würde, aber er hatte nie erwartet, dass sie ihn so bald verlassen würde.
서울은 완전히 속도에 도시죠. 많은 사람들이 치열한 경쟁에 시달리면서 또 돈벌궁리를 하면서 자기 자신을 굉장히
Seoul ist eine Stadt mit rasender Geschwindigkeit. Die Menschen liefern sich einen heftigen Konkurrenzkampf. Sie fressen einander bei lebendigem Leib ohne zu merken. Die Hauptfiguren in dieser Geschichte sind ähnlich. Sie sind erschöpft von ihrem Leben und kommen mit seelisch verletzter nach Pukchon. Aber im Gegensatz zu dem Mann, der nach Pukchon gekommen ist, verlässt die Frau die Gegend wieder, kaum dass sie gekommen ist. Sie ist an das sich schnell veränderte Stadtleben gewöhnt. Für sie ist Pukchon vielleicht ein Ort für eine vorübergehende Erholung, aber kein Ort für ein dauerhaftes Leben. So verlässt sie Pukchon und den Mann wie ein Gast, der nach einem kurzen Aufenthalt abreist.
그래서 결국에 잠시 들른 손님처럼 북촌에서도 남자에게서도 휙 떠나버리는 것이죠.
Eines Abends bekommt einen Anruf von S aus England. S berichtet ihm, dass J, der mit dem Geld durchgebrannt ist, ein Gästehaus in Spanien betreibe. Die männliche Hauptfigur will nun nach Spanien aufbrechen, nicht in der Erwartung, sein Geld zurückzuerhalten, sondern um J zu fragen, warum ihn betrogen habe. Die Räder seines neuen Gepäckkoffers kratzten auf dem Betonboden. Nachdem die Straße in Samcheong-dong hinuntergegangen war, blieb für eine Sekunde stehen und bog dann ab. Die Granitplattform war vom Regen nass und glitzerte unter der Straßenlaterne umso kälter. Nahm sein Handy heraus, öffnete die Nachrichtendatei und löschte alle bittenden und drohenden Texte von ihr und damit auch die anhaltende Sehnsucht, die an ihnen hing. Gerade als ihre im Fotoordner gespeicherten Bilder löschen wollte, klappte das Telefon zu. Wollte sie behalten, bis auf die Straße kam, die sie häufig gegangen war. Im Bus zum Flughafen könnte die Bilder immer noch löschen. Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.